SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Stefan Eich. Guten Tag. Es bebt nach in der viel schwarz und wenig roten Koalition. Das war sicher auch bei der ersten Kabinettssitzung am Abend zu spüren. Offiziell bemühen sich alle Beteiligten zu betonen, der Schock über die historisch einzigartige Klatsche für Friedrich Merz beim ersten Kanzlerwahlgang sei überwunden. Und doch kommt immer wieder durch, dass man schon sehr gern wüsste, wer da verdammt nochmal gegen Merz gestimmt hat. So klang das heute früh im Deutschlandfunk vom neuen Kanzleramtsminister Thorsten Frey.
Das können politische Hintergründe sein, dann wäre es sehr ernst. Das können persönliche Hintergründe sein, dann muss man an das Verantwortungsbewusstsein der Kolleginnen und Kollegen appellieren. Es ist schwierig. Es kann auch eine Mischung aus ganz unterschiedlichen Dingen gewesen sein.
Über die er hörbar lieber nicht allzu detailliert reden will. SPD-Politiker Dirk Wiese ist auch gegen merzmäßige Vergangenheitsbewältigung.
Mund abputzen, Schlussstrich drunter, Arbeit aufnehmen jetzt und gar nicht mehr so viel zurückschauen.
Grünchef Felix Banaschak hat da auch eine Idee, was denn Merz auf dem Weg ins Kanzleramt ins Stolpern gebracht hat.
Vielleicht ist es auch ein Hinweis, dass Kooperation in der Politik auch eine Währung ist und dass man sich immer mehrfach im Leben sieht. Friedrich Merz hat bis zum Wahlabend oder bis zum Tag davor ja die Polarisierung im Land hochgeschraubt. Vielleicht muss er jetzt zeigen, dass er das Land wirklich zusammenführen kann und in der Koalition kann er damit ja mal beginnen.
Zusammenführen geht für Merz natürlich nur durch Zusammenführen mit der SPD nämlich und nicht zu vergessen auch mit der stets eigenwilligen und ausgesprochen einmischfreudigen CSU. Deren Vorsitzender Markus Söder wirkte trotz der Aufregung recht wohlgelaunt, als er am Abend sagte:
Das ist vielleicht ein kleiner Schönheitsfehler, aber der ist dann letztlich egal, ab morgen ist schon wieder alles anders.
Und dafür haben sich die Wählerinnen und Wähler schließlich entschieden am 23. Februar mit Mehrheit. Die Reaktionen im Ausland sind mehr als überrascht. Die britische BBC nennt es ein historisches Wahlversagen. Die New York Times schreibt von einem Tag des Dramas. Hat da gestern etwa Deutschlands Image als stabile Demokratie gewackelt? In SWR aktuell dazu die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Albrecht von Lucke.
Ja, sie hat ein Stück Schaden genommen, seinen Zacken aus der Krone geschlagen bekommen. Denn allen ist bekannt, dass Deutschland durchaus seine Probleme hat. Es ist dem Ausland nicht verborgen geblieben, wie labil die Demokratie geworden ist, wie stark auch die AfD, die ja sowohl von Wladimir Putin aus dem Osten wie von Donald Trump aus dem Westen unterstützt wird. Also, das ist ganz klar, aber trotzdem im Endeffekt hält die Devise Ende gut, alles gut. Friedrich Merz kann seine Reise nach Warschau und Paris antreten. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte man es gestern nicht geschafft, im zweiten Wahldurchgang doch noch zu einem positiven Ergebnis zu kommen, dann wäre der Schaden groß gewesen. So ist es ganz klar. Ja, diese Regierung steht nicht auf stabilstem Fundament, aber sie steht.
Noch eine Wahl. Diesmal ganz ohne Sonntagsfrage, Hochrechnung und Supercomputer im Hintergrund. Für diese Wahl reichen wie seit Jahrhunderten einfachste Dinge. Zettel, Stifte, eine Wahlurne und zwei kleine Öfen, die den Entscheidungsgrad der jeweiligen Wahlgänge über einen gemeinsamen Schornstein in die Welt hinausqualmen. Schwarzer Rauch, die Kardinäle haben sich noch nicht auf einen neuen Papst geeinigt und weißer Rauch, die katholische Kirche hat einen neuen Stellvertreter für den ganz großen Boss. Das Konklave, die Wahlversammlung, ist mit 133 Teilnehmern so groß wie nie. Und nicht nur das macht die Sache kompliziert, sagt der Theologe und Psychotherapeut Manfred Lütz in SWR aktuell.
Papst Franziskus hat viele Kardinäle von den Rändern der Welt, wie er gesagt hat, kreiert. Es gibt zum Beispiel 4 Kardinäle aus Ozeanien, von den Fidschi-Inseln und so. Und die kennt halt nicht jeder. Außerdem gibt es zum Teil ein bisschen Polarisierung, wenigstens zwischen einigen Kardinälen. Deswegen könnte das Konklave diesmal vielleicht etwas länger dauern, aber das muss nicht sein.
Im Vatikan laufen die allerletzten Vorbereitungen, denn am Nachmittag gehen die Kardinäle endlich in die Isolation. Martin Breitkopf über die Wahlversammlung in der Sixtinischen Kapelle.
Dort legen sie dann ihren Eid auf Geheimhaltung und Unabhängigkeit ab. Dann heißt es extra omnes, alle müssen hinaus. Ab diesem Moment ist der Vatikan dann abgeschirmt und die Wahl kann beginnen. Und die Anforderungen an den neuen Papst, die sind wirklich enorm. Er soll Brückenbauer sein, ein geistlicher Hirte, der in einer Welt voller Konflikte, Spaltung und Vertrauensverlust Orientierung bietet.
Orientieren bedeutet übrigens, wenn man es wörtlich übersetzt, nach Osten ausrichten und kommt aus der Zeit, in der die Kirche wirklich noch deutlich mehr zu sagen hatte und in der Jerusalem, also der Osten, noch oben auf der Landkarte war. Eher in Richtung Süden orientieren sich inzwischen die Menschen, die in Deutschland Urlaub machen. Die beliebtesten Ferienregionen waren im vergangenen Jahr Bayern und Baden-Württemberg. Das Statistische Bundesamt hat alle Feriengäste aus dem In- und Ausland gezählt, die auf den Portalen Airbnb, Booking.com, TripAdvisor und Expedia Ferienwohnungen oder Häuser gebucht haben. Es waren insgesamt 60 Millionen und 400.000 Übernachtungen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 wurden über dieselben Portale nur 37 Millionen Übernachtungen gebucht. Keine Politik, gar keine. Das ist die Anordnung der Veranstalter beim Eurovision Song Contest. Die Künstlerinnen und Künstler, die in Basel beim ESC auf der Bühne stehen bzw. hüpfen, dürfen dort nur ihre offizielle Landesflagge zeigen. Insbesondere die Regenbogenfahne und die Palästinenserflagge gelten als politische Botschaften und sind verboten. Dasselbe gilt auch bei den Pressekonferenzen der Künstler. Wer dagegen verstößt, kann aus dem Wettbewerb rausgeworfen werden. Wer den ESC gewinnt, entscheidet sich am Samstag.
Fokus Südwest.
Nach dem schweren Unfall in Stuttgart gibt es Forderungen nach Maßnahmen für mehr Sicherheit an der Unfallstelle, dem Olga-Eck. Ein Autofahrer war am Freitagabend mit seinem Gelände-Mercedes in eine Menschengruppe gefahren. Julia Georgi.
Laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ist die Kreuzung viel zu schmal für Fußgänger und ist daher sehr gefährlich. Die Polizei bestätigte, dass es an der Stelle schon häufiger Unfälle gab. Der Fahrradclub fordert, die Gehwege zu verbreitern. Zudem sei ein geringeres Tempolimit wichtig. Die Stadt Stuttgart prüft laut einem Sprecher, ob man Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit ergreifen muss. Bei dem Unfall war eine Frau getötet worden, 7 Personen wurden verletzt. Das Klinikum Stuttgart teilte mit, nur noch ein Kind sei im Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht mehr.
Ein Job ist frei in Mainz, in der Landesregierung von Rheinland-Pfalz. Denn die bisherige Bildungsministerin Stefanie Hubig ist seit gestern Bundesjustizministerin. Nachfolger wird nach SWR-Informationen der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Teuber aus Trier. Er ist bisher bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Mit einer Rute ist ein 71-jähriger Mann in Künzelsau im Hohenlohe-Kreis auf einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes losgegangen. Beide wurden leicht verletzt. Alexander Dambach erklärt, was passiert ist.
Der 57 Jahre alte Behördenmitarbeiter war auf offener Straße von einem 71-Jährigen attackiert worden. Laut Polizei hat es zuvor Unstimmigkeiten gegeben. Der 71-Jährige habe dann aus seinem Auto eine Rute geholt und damit mehrfach auf den Kopf des Stadtmitarbeiters eingeschlagen. Es kam dann zu einem Gerangel. Beide Männer wurden leicht verletzt. Der Tatverdächtige muss jetzt mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.
Neckar-Westheim 2. Das war der letzte Atomreaktor, der in Deutschland am Netz war. Abgeschaltet wurde er am 15. April 2023 um 1 Minute vor Mitternacht. Auf dem Gelände des Kernkraftwerks soll bald die Zukunft einziehen, in Form eines Rechenzentrums für künstliche Intelligenz. Am Abend will die ENBW-Tochter Netze BW ihre Pläne im Gemeinderat vorstellen. Jan Arnecke.
Damit könnte Neckar-Westheim eine neue Perspektive bekommen, denn vom Kernkraftwerk übrig geblieben sind bisher nur Altlasten, ein Gebäudekomplex, der zurückgebaut werden muss und jede Menge Atommüll. Die Netze BW hebt jetzt die Vorteile des Standorts für ein KI-Rechenzentrum hervor. Die Sicherheitsstrukturen sind ebenso vorhanden wie die notwendigen Stromanschlüsse. Und Neckar-Westheim befindet sich in der Nähe sowohl des Wirtschaftsstandorts Stuttgart als auch des künftigen KI-Zentrums Heilbronn.
Und dann war da noch
der Tintenfisch, der mit den Armen winkt. Es ist irgendwie die Woche der Unterwasserviecher. Am Montag haben wir über Haie berichtet, die sich immer mehr gegen immer mehr nervige Tauchinfluencer, Sharkfluencer wehren müssen. Jetzt berichten Sophie Cohen-Baudenès und Peter Neri von der École Normale Supérieure in Paris über Tintenfische, die winken und sogar zurückwinken. Der gewöhnliche Tintenfisch, Sepia officinalis, und die indonesische Stumpfdornsepie, Sepia bandensis, benutzen demnach 4 verschiedene Bewegungsmuster ihrer 8 Arme als Signale. Im Experiment sahen die Tiere Videoaufnahmen von winkenden Artgenossen und winkten im jeweils gezeigten Muster zurück. Eine Kombination aus die Arme hin und her schwenken und mit den Armen eine Wellenbewegung machen. Die Tintenfische müssen das offenbar nicht mal sehen, denn sie reagieren auch auf die typischen winzigen Druckwellen, die durch die Unterwasserfuchtelei entstehen. Nur was genau sich die Tintenfische zuwinken, haben die Forscher noch nicht herausgefunden. Ich schätze, mindestens eines der Signale bedeutet sowas wie: Hüte dich vor Frittierfett und Knoblauchsoße.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.